Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zu Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Ein Podcast mit Benedikt Wisniewski.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zur 12. Folge von Psychologie fürs Klassenzimmer. Vielleicht haben Sie wie ich als Kind mit den Klemmbausteinen eines bekannten dänischen Unternehmens gespielt. Vielleicht spielen Sie sogar manchmal jetzt noch zusammen mit Ihren Kindern oder auch alleine mit Legos. Früher hatte man Lego-Sets mit maximal ein paar hundert Bausteinen. Die Steine waren, wenn ich mich richtig erinnere, nach Farben geordnet und dann gab es einen Bauplan, in dem in Schritten gezeigt wurde, wie das jeweilige Modell zusammengebaut wird. Meistens waren diese Schritte in 4 oder 5 Abbildungen gleichzeitig abgebildet. Heute haben manche Lego-Sets mehrere tausend Bausteine. Die Steine sind in vielen einzelnen nummerierten Tüten abgepackt, eine für jeden Bauabschnitt. Und es liegen dicke Anleitungen bei, in denen jeder einzelne Bauschritt separat abgebildet ist. Warum? Wahrscheinlich, weil die meisten Menschen keinen großen Spaß daran hätten, sich aus 5000 Bauteilen jeweils das Passende herauszusuchen und dann selbst einen Weg zu finden, aus den gegebenen Teilen das Modell durch Ausprobieren zusammenzupuzzeln, das auf der Packung abgebildet ist. Die meisten Personen würden an dieser Aufgabe sogar nicht nur keinen Spaß haben, sondern schlicht scheitern. Lego setzt auf ein klares Prinzip. Zerlegung eines komplexen Vorgangs, der Konstruktion eines Modells aus vielen Einzelbausteinen, in viele weniger komplexe Einzelschritte und eine genaue und stark aufgegliederte Instruktion. Dieses Prinzip ist in der Psychologie kein unbekanntes, sondern basiert auf einer ziemlich bekannten Theorie zur Informationsverarbeitung.
Worum geht es in dieser Folge?
In dieser Folge geht es um den Artikel Cognitive Architecture and Instructional Design von John Sweller, Jeroen van Merenburg und Fred Paas, erschienen im Jahr 1998 in der Fachzeitschrift Educational Psychology Review. Es handelt sich um ein Theoriepaper, in dem ein Zusammenhang zwischen der Art und Weise, wie Menschen Informationen verarbeiten, was als kognitive Architektur bezeichnet wird, und Lernumgebungen, die erfolgreiches Lernen fördern, hergestellt wird. Der Artikel ist in der Folgenbeschreibung verlinkt. Die beschriebene Theorie entstand nicht irgendwie aus dem Nichts, sondern sie ist das Ergebnis umfangreicher empirischer Forschung, vor allem durch den Erstautor John Sweller, die bis in die 1980er Jahre zurückgeht. Und ich finde es wichtig, darauf hinzuweisen, da im Kontext der Pädagogik und Didaktik ja auch haufenweise Theorien verbreitet sind, die eben nicht auf empirischer Forschung beruhen. Der vorgestellte Artikel ist in gewisser Weise eine Zusammenfassung vieler empirischer Einzelbefunde und deren Integration in ein Theoriegerüst. Dieses Theoriegerüst wird als Cognitive Load Theory bezeichnet. Meist etwas ungelenk übersetzt als Theorie der kognitiven Belastung. Treffender finde ich persönlich Theorie der kognitiven Auslastung. Die Cognitive Load Theory besagt grundsätzlich, dass die menschliche Informationsverarbeitung dadurch begrenzt ist, dass unser Arbeitsgedächtnis, in dem alle Lern- und Problemlöseprozesse ablaufen, im Gegensatz zum Langzeitgedächtnis kapazitätsmäßig begrenzt ist. Diese Begrenzung muss folglich bei der Gestaltung von Lernmaterialien und Umgebungen berücksichtigt werden, um effektives Lernen zu ermöglichen. Die Theorie betont, dass es wichtig ist, die Menge der Informationen, die eine Person auf einmal verarbeiten muss, zu minimieren, um die kognitive Auslastung zu begrenzen.
Warum sind diese Forschungsergebnisse für Lehrerinnen und Lehrer interessant?
Die Cognitive Load Theory ist für Lehrerinnen und Lehrer schlicht deshalb interessant, weil sie ihnen dabei helfen kann, effektive Lernbedingungen zu schaffen und populäre didaktische Prinzipien, die weitgehend auf eigenständiges Problemlösen durch Schülerinnen und Schüler setzen, zu hinterfragen. Sie liefert wichtige Hinweise darauf, wie sie ihre Unterrichtsstrategien anpassen können, und aus ihr ergeben sich sehr konkrete Implikationen für die Gestaltung von Unterricht. Vor allem liefert diese Theorie starke Hinweise darauf, dass didaktische Herangehensweisen, bei denen Schülerinnen und Schüler mit offenen Problemen konfrontiert werden, die sie von Anfang an mit eigenen Mitteln lösen sollen, nicht zu effektivem Lernen führen. Stattdessen spricht die Theorie für ein didaktisches Vorgehen, bei dem Schülerinnen und Schüler Schritt für Schritt an die Lösung von Problemen herangeführt werden. Die Cognitive Load Theory ist im englischsprachigen Raum in Bezug auf die Gestaltung von Unterricht extrem einflussreich, im deutschsprachigen Raum dagegen in meiner Wahrnehmung weniger bekannt.
Was wurde genau erforscht?
John Sweller und Kollegen erforschen bereits seit den 1980er Jahren anhand von Laborexperimenten, aber auch anhand von Studien, die im schulischen Kontext durchgeführt wurden, wie sich die Beanspruchung des Arbeitsgedächtnisses durch verschiedene didaktische Herangehensweisen auf die Lernerfolge von Schülerinnen und Schülern auswirkt. Der erste Artikel von John Sweller, in dem die Theorie in einer vorläufigen Form skizziert wurde, stammt aus dem Jahr 1988 und ist ebenfalls verlinkt. In diesem skizziert er erstmals, warum eigenständiges Problemlösen und das Erlernen des Problemlösens nicht gleichzeitig ablaufen können. In dem Artikel, den ich Ihnen vorstelle, sind keine empirischen Studienergebnisse beschrieben, sondern es wird auf diese zurückgegriffen und der Versuch einer Theoriebildung unternommen. Die Theorie soll die bis 1998 vorliegenden empirischen Befunde möglichst umfassend erklären.
Was sind die zentralen Ergebnisse?
Die Cognitive Load Theory besagt, dass unser Arbeitsgedächtnis begrenzt ist und dass die Art und Weise, wie wir neue Informationen aufnehmen, die kognitive Auslastung beeinflussen kann. Das Arbeitsgedächtnis ist der Teil unseres Gedächtnisses, in dem kurzfristig Informationen bereitgehalten werden und dann entweder ins Langzeitgedächtnis gelangen oder wieder vergessen werden. Alle kognitiven Operationen, egal wie komplex, laufen über das Arbeitsgedächtnis. Wenn Schülerinnen und Schüler Inhalte nicht nur auswendig lernen, sondern verstehen oder anwenden sollen, so spielen sogenannte Schemata eine entscheidende Rolle. Komplexe Prozesse wie Verstehen oder Problemlösen sind nur möglich, wenn hierfür bereits Schemata angelegt sind, mit denen neue Informationen verknüpft werden können. Ist dies nicht der Fall, kommt es zu einer Überlastung des Arbeitsgedächtnisses. Und warum sind Schemata so wichtig? Weil diese im Langzeitgedächtnis gespeichert sind und das Langzeitgedächtnis über praktisch unendliche Kapazität verfügt. Ein Schema kann als eine Art Vorlage zum Verstehen und Erinnern von Informationen aufgefasst werden und kann sowohl konkrete als auch abstrakte Konzepte umfassen. Ein Schema kann auch eine Art Ablaufplan sein, den man benötigt, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Lernen heißt Schemaerwerb. Wie hoch die kognitive Auslastung des Arbeitsgedächtnisses beim Lernen nun ist, wird laut Sweller durch drei Größen beeinflusst. Erstens durch die intrinsische Auslastung. Diese bezieht sich auf die Kapazität, die dafür benötigt wird, den Inhalt des zu lernenden Materials zu verarbeiten. Sie hängt von der Schwierigkeit und Komplexität des Materials ab. Je schwieriger oder komplexer das Material ist, desto höher ist die intrinsische Auslastung. Zweitens durch die extrinsische Auslastung. Diese hängt von der Darbietung und Gestaltung des Materials ab. Irrelevante Informationen, Wiederholungen oder Redundanzen können die extrinsische Auslastung erhöhen. Drittens durch lernbezogene Auslastung. Diese bezieht sich auf den kognitiven Aufwand, der nötig ist, um neue Schemata im Langzeitgedächtnis aufzubauen und bestehende Schemata zu aktivieren. Diese Art der Auslastung ist also nötig, damit erfolgreiches Lernen stattfinden kann. Die drei Arten der Auslastung summieren sich. Daher kann die erwünschte lernbezogene Auslastung dadurch unterstützt werden, indem die intrinsische und extrinsische Belastung niedrig gehalten werden. Zum Beispiel durch eine entsprechende Gestaltung des Lernmaterials. Die intrinsische Auslastung, die durch einen bestimmten Lerngegenstand entsteht, ist durch die Art und Weise der didaktischen Herangehensweise nicht veränderbar. Sie ergibt sich ja aus dem Lerngegenstand selbst. daraus, wie komplex und schwierig dieser ist. Die Theorie legt also nahe, extrinsische Auslastung zu minimieren, indem man alles, was Aufmerksamkeit benötigt, aber nicht der Aktivierung und Neukonstruktion von Schemata dient, weglässt und dadurch möglichst viel Kapazität für lernbezogene Auslastung schafft. Dieses Prinzip betrifft übrigens alle Formen von Lernen, ist aber besonders relevant, wenn es um das Lösen neuartiger Probleme geht. Wenn Menschen Probleme lösen müssen, haben sie dafür verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist die der Mittel-Ziel-Analyse. Das bedeutet, ausgehend von einem aktuellen Zustand und einem Zielzustand wird eine Aktion gewählt, die die Differenz zwischen den beiden Zuständen verringert. Die Aktion wird auf den aktuellen Zustand angewendet, um einen neuen Zustand zu erzeugen. Darauf, welches Mittel zum Erreichen des Zielzustandes geeignet ist, muss man selbst kommen. Zum Beispiel durch Ausprobieren oder schrittweise Annäherung. Eine ganz andere grundsätzliche Möglichkeit zur Problemlösung ist der Rückgriff auf Schemata. Je mehr oder je bessere Schemata in Bezug auf ein Problem vorhanden sind, desto weniger Arbeitsgedächtniskapazität ist zur Lösung dieses Problems nötig. Müssen Lernende eine Problemstellung mit Hilfe der Mittel-Ziel-Analyse selbstständig lösen, so ist die Kapazität ihres Arbeitsgedächtnisses damit in der Regel ausgelastet. Der Lernprozess wird dadurch behindert.
Was bedeuten die Ergebnisse für Schule und Unterricht?
Aus den Ergebnissen von Sweller und Kollegen ergeben sich einige konkrete Implikationen für den Unterricht. Zunächst betont die Theorie die zentrale Rolle der Aktivierung von Vorwissen. Dadurch können bereits vorhandene Schemata genutzt werden, um die Verarbeitung neuer Informationen zu erleichtern. Techniken wie Selbsterklärungen oder Selbsttests durch die Schülerinnen und Schüler können die Einbettung in bestehende Strukturen erleichtern. Eine wichtige Rolle spielt auch die Übung, denn die Automatisierung von Schemata reduziert die kognitive Auslastung, die zur Informationsverarbeitung nötig ist. Zweite Implikation: Durch sogenanntes Scaffolding können Schülerinnen und Schüler dabei unterstützt werden, sich neue, komplexe Inhalte zu erschließen. Beim Scaffolding wird von der Lehrperson eine eindeutige, schrittweise Anleitung bereitgestellt, die die Schwierigkeiten, die beim Lernen auftreten können, von vornherein berücksichtigt. Dabei wird vor allem transparent gemacht, was der Zweck der jeweiligen Aufgabe ist und welche Relevanz sie besitzt. Die Lernenden können zwar zu einem großen Teil selbst bestimmen, wie sie vorgehen, die Anleitung verhindert aber, dass die extrinsische kognitive Auslastung dabei zu hoch wird. Drittens. Zwei von Sweller identifizierte Effekte sind wichtig für die Präsentation von Informationen. Der sogenannte Split-Attention-Effekt zeigt, dass es didaktisch ungünstig ist, wenn zwei oder mehrere Informationsquellen gleichzeitig berücksichtigt werden müssen. Ein klassisches Beispiel dafür ist, wenn Lernende Informationen zum Beispiel in einer Präsentation lesen oder Abbildungen interpretieren und gleichzeitig einer Sprecherin oder einem Sprecher zuhören müssen. Der sogenannte Redundancy-Effekt impliziert, dass Dinge wie nett gemeinte Illustrationen, die Comicfigur neben der Aufgabe, die liebevolle Dekoration des Arbeitsmaterials oder die multimediale Gestaltung von Lernmaterialien die extrinsische Auslastung erhöhen können, wenn sie für das Bearbeiten der Aufgabe keine Relevanz besitzen. Integrierte Informationen können schwer ignoriert werden, und Informationen, die nicht zur Bearbeitung einer Aufgabe benötigt werden, erhöhen eben die extrinsische kognitive Auslastung. Viertens, die Cognitive Load Theory widerspricht dem didaktischen Vorgehen des problembasierten Lernens, wenn letzteres als Vorgehen verstanden wird, bei dem die Lernenden weitgehend selbstständig eine Lösung für ein vorgegebenes Problem finden sollen. Vielleicht ist es etwas überspitzt, wenn ich dieses Vorgehen als hier ist eine Problemstellung, bildet mal Gruppen, löst das Problem und präsentiert dann das Ergebnis darstelle. Aber das Prinzip der Minimal Guidance, der minimalen Anleitung bei komplexen Inhalten, führt dadurch zu einer Überlastung des Arbeitsgedächtnisses, dass intrinsische und extrinsische kognitive Auslastung zusammen die Kapazitätsgrenze überschreiten. Die Lösung laut John Sweller: Worked Examples. Mein Übersetzungsversuch: Arbeitsbeispiele. Das heißt, bevor Schülerinnen und Schüler Problemstellungen eigenständig lösen, wird ihnen bei diesem Vorgehen zunächst ein Beispiel vorgelegt, bei dem der Problemlöseprozess Schritt für Schritt aufgezeigt wird. Sweller und Kollegen haben in verschiedenen Studien immer wieder nachgewiesen, dass dieses Vorgehen dem problembasierten Lernen in der vorher genannten Form deutlich überlegen ist. Arbeitsbeispiele bieten Anleitungen zur Verringerung der externen kognitiven Auslastung und zur Erhöhung der lernbezogenen kognitiven Auslastung. Sie sind insbesondere wirksam, wenn nur wenige Schemata bei den Lernenden verfügbar sind. Zu beachten ist jedoch der Expertise-Reversal-Effekt, den Sie vielleicht schon aus Folge 1 kennen. Mit zunehmender Expertise der Lernenden verlieren Arbeitsbeispiele ihre Wirksamkeit und sie können auch dann lernhinderlich sein, wenn sie sich auf eine einzige Lösungsmöglichkeit beschränken.
Gibt es zu dem Thema noch mehr Forschung?
Wie zu jeder einschlägigen Theorie gibt es natürlich auch zur Cognitive Load Theory Kritik. Häufig bezieht sich diese auf die eingeschränkte empirische Überprüfbarkeit der Grundannahmen zu den verschiedenen Auslastungsarten. Darauf, wie hoch die drei Arten der Auslastung des Arbeitsgedächtnisses ausgeprägt sind, gibt es keinen empirischen Zugriff. Auch lässt sich keine Auslastungsgrenze festlegen, ab der die Beanspruchung zu hoch ist. Man kann dies immer nur im Nachhinein ableiten. Roxana Marino setzt sich in einem Artikel aus dem Jahr 2006 mit der Frage auseinander, welche Rolle Merkmale von den Lernenden in Bezug auf die Annahmen der Cognitive Load Theory spielen. Unter anderem postuliert die Forscherin, dass diese Merkmale und vor allem Unterschiede zwischen Lernenden in der Forschung zur kognitiven Auslastung bisher kaum eine Rolle spielen. Die kognitive Beanspruchung wird aber eben auch durch Variablen wie Motivation oder Metakognitionen der Lernenden maßgeblich beeinflusst. Tanmay Sinha und Manu Kapoor zeigen in einer relativ aktuellen Studie von 2021, dass die Herangehensweise, bei der Schülerinnen und Schüler zunächst ohne Anleitung mit einem neuartigen Problem konfrontiert werden, auch und im Widerspruch zur Cognitive Load Theory günstige Effekte haben kann. Allerdings nur dann, wenn für die Problemlösephase die Möglichkeit des produktiven Scheiterns eingeplant ist. Dies bedeutet, dass das Erzielen eines falschen oder unvollständigen Ergebnisses durch darauffolgende Instruktion korrigiert wird. Zum Abschluss: John Swellers Cognitive Load Theory ist ein schönes Beispiel für eine psychologische Theorie, die zentralen Prinzipien, die in der Didaktik mehr oder weniger axiomatisch perpetuiert werden, widerspricht. Minimal Guidance als Unterrichtsprinzip ist mit dieser Theorie kaum vereinbar. Und wenn, dann nur für Lernende, die bereits auf umfangreiche Schemata zurückgreifen können. Und ich möchte gar nicht behaupten, dass hier die eine Disziplin richtig und die andere falsch liegt, aber erstaunlich ist es schon, dass eine empirisch sehr gut abgesicherte Theorie, die bereits seit 1988 existiert, von großen Teilen der deutschsprachigen Didaktik einfach ignoriert wird. Und umso mehr handelt es sich aus meiner Sicht um eine Theorie, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte.
Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Podcast. Fanden Sie die Forschungsergebnisse hilfreich? Haben Sie Fragen, Anmerkungen oder Einwände? Dann diskutieren Sie mit auf Twitter unter dem Hashtag PFK-Podcast. Bis zum nächsten Mal bei Psychologie fürs Klassenzimmer.